Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Wer von euch kennt Dubai-Schokolade? Ja, schon einige. Wer hat sie schon mal probiert? Ja, ich würde sagen, das ist die gleiche Menge ungefähr. Und wer hat schon mal eine Tafel Dubai-Schokolade selber auch gekauft? Ja, jetzt gehen die Finger natürlich runter, gell? Also an alle, die Dubai-Schokolade nicht kennen, was ist das Besondere an Dubai-Schokolade und warum heißt sie so? Die heißt nicht so, weil die Schokolade in Dubai gemacht wird, sondern weil der Preis in Dubai gemacht wird. Es ist nämlich extrem teuer und es handelt sich dabei um Vollmilchschokolade, gefüllt mit feinstem Pistazienmark und knusprigen Kardayif. Und vor ungefähr einem Jahr gab es dann einen ziemlich großen Hype um diese Schokolade. Also haben die Leute teilweise über 100 Euro gezahlt für eine solche Tafel. Wie viel ich für diese Tafel gezahlt habe, verrate ich nicht. Aber wenn nachher die Spendenkörbchen durch die Reihe gegeben werden, werde ich meinen einbehalten. Danke schon mal für alles, was ihr gebt. Nee, natürlich nicht. Sam wird schon langsam nervös da vorne. Ich habe für die Tafel nicht ganz 10 Euro gezahlt, was immer noch ziemlich viel ist. Aber dann habe ich mir mal die Rückseite angeschaut, was da alles drin ist. Und habe mir überlegt, wo das alles herkommt. Und ich fand es wirklich ziemlich beeindruckend zu sehen, dass es wirklich eigentlich aus der ganzen Welt kommt. Und wenn man sich das so überlegt, dann finde ich 10 Euro eigentlich gar nicht mehr so viel. Der einzige Grund, warum Schokolade normalerweise so viel billiger ist, ist der globalisierte Welthandel. Also jeden Tag sind tausende Boote und Flugzeuge unterwegs, die ja große Mengen an Waren billig in die ganze Welt transportieren. Aber was hat das Ganze jetzt mit dem Predigtext zu tun? Heute geht es um den Jakobusbrief und das spielt in einer Zeit, wo der Handel natürlich ganz, ganz anders getrieben wurde. Ich finde das Gedankenexperiment interessant, was diese Tafel kosten würde, wenn man nur die Transportmittel und Handelsmethoden der damaligen Zeit verwenden dürfte, um die ganzen Zutaten anzuschaffen. Wahrscheinlich wäre sie dann mehr wert, als wenn man ihr Gewicht in Gold aufwiegen würde. Aber um jetzt zum Predigttext zu kommen, also erstmal ein paar Hintergrundinformationen zum Jakobusbrief. Es ist nicht ganz klar, ob der von Jakobus, also Jesus Bruder, selbst geschrieben wurde oder ob jemand anders den Brief in seinem Namen verfasst hat. Richten tut sich der Brief an alle Christen, die zerstreut im Nahen Osten und im Römischen Reich gelebt haben. Und inhaltlich geht Jakobus ein Stück weiter noch als Paulus und sagt, dass der Glaube sich von Christen auch unbedingt durch Taten zeigen muss. Und wer zu der damaligen Zeit Handel mit Gütern über die Grenzen der Region hinaustreiben wollte, der musste dann oft sehr lange und beschwerliche Strecken zurücklegen. Wenn man Glück hatte, konnte man vielleicht einen Teil der Strecke mit dem Boot zurücklegen. Und ansonsten musste man alles selber oder mit der Hilfe von Tieren transportieren. Und dann gab es natürlich auch einige zusätzliche Herausforderungen wie schwieriges Klima in der Wüste oder in den Bergen, schwieriges Gelände. Öfters gab es Überfälle von Räubern und Wegelagerern oder Unfälle mit den Booten, Karren und Packtieren. Dann gab es noch viele politische Konflikte und Kriege, die das Reisen erschwert haben. Und wenn man das alles überstanden hat, dann gab es wegen der mangelnden Hygiene und dem Kontakt zu fremden Leuten oft Krankheiten. Also alles in allem war es eine ziemlich herausfordernde Sache, das Handeln damals. Und trotzdem haben sich ziemlich viele christliche Handelsleute auf eine einjährige Geschäftsreise, könnte man sagen, begeben, wo sie verschiedene Regionen bereist haben und sich zwischenzeitlich auch in Städten niedergelassen haben und immer Produkte, die es dort nicht gab, teuer verkauft haben, mit dem Geld lokale Produkte billig eingekauft haben, weitergezogen sind, dort wieder die Produkte teuer verkauft haben und so weiter. Warum haben sie das gemacht? Der eine Vorteil liegt, denke ich, auf der Hand, dass man damit man einen großen Aufpreis verlangen kann auf die exotischen Produkte und so guten Profit machen kann. Aber es ging sicherlich auch um Gefühl von Freiheit, vielleicht auch ein bisschen die Abenteuerlust stillen und Selbstverwirklichung und Selbstständigkeit, sein eigener Herr sein. Das hat damals bestimmt auch mit reingespielt. Und an diese christlichen Handelsleute richtet sich Jakobus in der heutigen Bibelstelle. Ich lese sie mal vor, es ist Jakobus 4, die Verse 13 bis 17. Warnung vor Selbstsicherheit und Überheblichkeit. Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Dort werden wir ein Jahr lang Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Woher wisst ihr denn, was morgen sein wird? Was ist euer Leben? Es gleicht einem Dampfwölkchen, das aufsteigt und sich sogleich wieder auflöst. Sagt lieber, wenn der Herr es will, werden wir noch leben und dies oder jenes tun. Ihr aber seid stolz und überheblich. Und ein solcher Stolz ist verwerflich. Im Übrigen gilt, wer die Zeit und die Mittel hat, Gutes zu tun und es nicht tut, macht sich schuldig. Also am Anfang der Stelle spricht Jakobus diese Handelsleute direkt an. Ich lese den Vers 13 nochmal vor. Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Dort werden wir ein Jahr lang Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Und so wie Jakobus es formuliert, hört man auch raus, die Leute sehen nur ihre Chance auf den Profit. Und die ganzen Gefahren, die ich vorhin erwähnt habe, die werden überhaupt nicht erwähnt. Die Leute sind ziemlich selbstsicher und meinen, dass sie alles auf dieser Reise selbst in der Hand haben. Und die Möglichkeit, dass irgendwas schief geht auf der Reise, wird überhaupt nicht in Betracht gezogen. Und was Jakobus daran stört, das erzählt euch der Jan.
Ja, auch guten Morgen von mir. Danke, Kili, für die Einführung. Genau, ich mache jetzt weiter, vor allem mit Vers 14, wo wirklich ganz klar sichtbar wird, was das Problem an dieser Planungssicherheit und an dieser Selbstsicherheit ist. Genau, der Vers 14 ist ziemlich klar geschrieben. Da steht drin, dabei wisst ihr doch nicht, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Rauch seid ihr, der für kurze Zeit sichtbar ist und dann vergeht. Das sind wirklich sehr drastische Worte. Und genau, ich möchte zu diesem Vers möchte ich euch drei Aspekte mitgeben. Der erste Punkt ist, wir sind begrenzt im Gegensatz zu Gott. Vielleicht trifft dich das jetzt ein bisschen, aber ich muss dir die harte Wahrheit sagen, du bist nicht Gott. Du bist ein Mensch, der begrenzt ist. Und ich glaube, wenn wir anfangen, ein bisschen darüber nachzudenken, dann kommen wir auch relativ schnell zu dieser Erkenntnis. Wir können keine präzisen Angaben machen über die Zukunft. Ich kann nicht wissen, ob ich morgen gesund bin oder ob ich morgen krank bin. Ich weiß nicht, welche Menschen mir morgen begegnen werden. Ich weiß nicht, welche Entscheidung ich treffen werde. Ich kann nicht sehen, was sich hinter der nächsten Kurve in meinem Leben verbirgt. Ich kann mich nicht lösen von Raum und Zeit. Ich kann nicht zurückreisen in die Vergangenheit. Ich kann nicht in die Zukunft reisen. Ich kann, auch meine Handlungsmöglichkeiten sind begrenzt. Ich kann aus Holz, wenn ich die Fähigkeiten dazu hätte, kann ich einen Tisch bauen, aber ich kann nicht aus dem Nichts etwas erschaffen. Ich kann vielleicht einen Garten pflanzen, aber ich kann auch keine Pflanzen erfinden. Ich kann verhindern, dass ich kann ein Kind erziehen, aber ich kann ihm keine Seele geben. Ich kann auch nicht verhindern, dass ich älter werde oder dass ich sterben werde. Und wenn wir uns das vor Augen führen, Gott kann all diese Sachen machen. Gott ist der allmächtige Schöpfer, der außerhalb von Raum und Zeit steht. Und das müssen wir uns vor Augen halten. Wir wissen nicht, was morgen sein wird. Wir sind begrenzt im Gegensatz zu Gott. Der zweite Aspekt ist, was folgt daraus? Was folgt aus dieser Begrenztheit? Daraus folgt, dass wir keinen Grund haben für Selbstsicherheit. Wer sind wir Menschen gegenüber Gott? Und das bringt der zweite Teil von Vers 14 ziemlich gut auf den Punkt. Was ist schon euer Leben? Rauch seid ihr, der für kurze Zeit sichtbar ist und dann vergeht. Das ist die nächste harte Wahrheit. Dein Leben ist nicht so wichtig, wie du denkst, dass es ist. In absehbarer Zeit, vielleicht in drei Generationen, werden sich wahrscheinlich die meisten nicht mehr an dich erinnern. Und das zeigt uns, wir sollten uns nicht zu sehr uns selbst rühmen. Wenn wir uns selbst rühmen, unserem Planungsgeschick, unseren eigenen Fähigkeiten, dann denken wir, dass wir alles selbst in der Hand halten und dass uns der Ruhm gebührt. Das klingt vielleicht noch alles ein bisschen abstrakt und auch so, als würde man das selber nicht machen, aber ich merke das selber in meinem eigenen Leben ganz praktisch, dass mir das doch sehr schwer fällt. Ein Beispiel aus meinem Leben, ich versuche morgens aufzustehen, beim Frühstück nebenbei stille Zeit zu machen, habe ich das auch abgehakt und dann geht's los in meinen Studienalltag und es gibt immer sehr viel zu tun. Es gibt immer sehr viele Sachen, die man machen muss, sodass man sehr schnell Gott auch wegdrängen kann aus seinen Gedanken. Und manchmal kommt es auch vor, dass man einen Erfolg zu verbuchen hat, vielleicht eine gute Note geschrieben hat, ein abgeschlossenes Projekt oder auch eine schwierige, komplizierte Situation, die man irgendwie gemeistert hat. Und dann denke ich manchmal, das hast du echt gut gemacht, Jan. Respekt, weiter so. Und vielleicht kennt ihr das auch. Und dabei vergesse ich, wem eigentlich die Ehre gebührt. Es ist Gott. Ohne Gott könnte ich gar nichts tun. Wenn Gott mich nicht morgens aufgeweckt hätte, wenn Gott mir nicht Gesundheit schenken würde, wenn Gott mir nicht einen ganz kleinen Lichtstrahl seiner unendlichen Weisheit in meinen dunklen Geist schenken würde, dann wäre ich nichts. Und ja, ich glaube, dieses Beispiel zeigt sehr klar, ja, es gibt viele Bereiche in unserem Leben, wo man dazu neigt, sich auf sich selbst zu verlassen und nicht auf Gott. Aber das hat keinen Bestand. Es ist alles ein Geschenk von Gott. Und um das nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, wie groß dieser Abstand zwischen uns und Gott ist, möchte ich noch einen Bibelvers vorlesen aus Jesaja 55, 8 bis 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Gedanken höher als eure Gedanken und meine Gedanken als eure Gedanken. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Gedanken höher als eure Wege. Genau, sind auch meine Wege höher als eure Wege. Und dieser Vers zeigt nochmal ganz klar, so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel ist Gott auch höher als wir. Und das zeigt uns ganz klar, Gott ist der, der es verdient, angebetet zu werden. Ihm gebührt alle Ehre. Und genau, lass uns nicht uns selbst rühmen, sondern lass uns Gott rühmen. Genau, das war der zweite Aspekt. Der dritte Aspekt ist, was heißt es jetzt konkret auch in unserem Leben? Wie sollen wir mit unserer Endlichkeit umgehen? Genau, ich lese den zweiten Teil des Verses nochmal. Wir sind nur Rauch. Andere Übersetzungen sprechen auch vom Dunst. Ja, warte, ich muss nochmal kurz vorlesen. Was ist schon euer Leben? Rauch seid ihr, der für kurze Zeit sichtbar ist und dann vergeht. Genau. Letztendlich sagt dieser Vers, wir sind nichts gegenüber von Gott. Und ich glaube, diese Erkenntnis ist wirklich umfassend. Wir sind endlich, unser Leben besteht nur für eine kurze Zeit. Und ich glaube, diese Erkenntnis ist wirklich wichtig, sich wirklich bei uns im Leben vor Augen zu halten. Ich glaube, man kann nur wirklich kluge Entscheidungen treffen, wenn man sich das vor Augen hält, dass unser Leben hier auf der Erde endlich ist. Ein Vers, der dazu wirklich ganz genau passt, ist Psalm 90, Vers 12. Da steht drin, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Nur durch die Erkenntnis des Todes werden wir klug. Erst im Angesicht des Todes merken wir, was wirklich wichtig ist im Leben. Was hat Bedeutung im Leben? Und ja, ich glaube, wenn man da auch kurz drüber nachdenkt, dann wird einem relativ schnell klar, dass es insbesondere die unvergänglichen Dinge sind. Ob man am Ende arm stirbt, ob man 1 oder 2 Millionen auf dem Konto hat, das ist vielleicht für die Erben relevant, aber nicht für einen persönlich. Sondern was wirklich wichtig ist, was wirklich zählt im Angesicht der Ewigkeit, ist, ob man eine persönliche und lebendige Beziehung mit Gott hat. Und ich glaube, wenn man sich das vor Augen führt, bei den Entscheidungen, die man tagtäglich trifft im Leben, dann kann man wirklich gute und kluge Entscheidungen treffen. Genau. Und ich möchte euch einfach ermutigen, ich möchte uns ermutigen, lasst uns einfach diese Erkenntnis hochhalten. Wir sind vor Gott nichts. Wir sind begrenzt und wir sind endlich. Gott aber ist unbegrenzt und unendlich. Er hält alles in der Hand. Also lasst uns nicht uns selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern ganz auf Gott schauen und ihm vertrauen. Und den nächsten Teil mit den nächsten Versen macht. Ja, Sebastian, sorry.
Ja, danke Jan, danke Kili für eure... Super, danke Sam. Danke Jan, danke Kili für eure Einführung in diese Verse aus dem Jakobusbrief und für die Sensibilisierung für das Problem, das Jakobus kritisiert, nämlich diese selbstsichere Lebensplanung ohne Gott, dass man sozusagen denkt, man hätte alle selber in der Hand. Und jetzt im nächsten Vers wollen wir uns dem Lösungsvorschlag zuwenden, den Jakobus uns gibt. Und er hat es wirklich in sich, wenn man darüber nachdenkt, denn er stellt das gängige Menschenbild einmal um 180 Grad auf den Kopf. Wir lesen da in Vers 15, dagegen sollt ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Dieser Ausdruck, wenn der Herr will, der kommt uns gar nicht so fremd vor in unserer Kultur. Ich denke an dieses bekannte Wiegenlied, guten Abend, gute Nacht. Weiter will ich nicht singen, ich kann das nicht so gut. Und dann heißt es ja, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Oder wenn wir an die Eidesformel bei der Vereidigung des Bundeskanzlers denken, so sagt er, so wahr mir Gott helfe. Also auch so ein, wenn der Herr will. Und das hat tatsächlich auch Einfluss genommen. Ich habe gelesen, man nennt das Conditio Jacobea. Und in früheren Zeiten hat man teilweise Briefe unterschrieben mit SCJ, Subconditio Jacobea, also unter der jakobinischen Bedingung. Sofern der Gott will, soll diese Sache in Wirklichkeit treten. Aber welche konkrete Folgen hat diese Bedingung des Jakobus denn für unser Leben? Wie gesagt, sie kehrt unser Menschenbild radikal um. Statt dass wir jetzt in einem säkulär atheistischen oder auch humanistischen Denken zu glauben, dass wir unser Leben komplett selbst in der Hand hätten, macht Jakobus deutlich, es ist genau andersrum. Nicht nur unser Planen und Handeln, sondern unser gesamtes Leben ist abhängig vom Willen Gottes. Wenn der Herr will, werden wir leben. Was für eine große Gnade ist es also, dass wir überhaupt leben dürfen. Ich finde, manchmal übersieht man, dass auch schon dieses essentielle Dasein von Gott geschenkt ist. Und wenn wir leben, werden wir dies und das tun. Gleichzeitig warnt uns Jakobus aber indirekt davor, dann in ein Extrem zu verfallen von einer Passivität oder Untätigkeit nach dem Motto, Gott hat ja eh alles in der Hand, wenn der Herr das will, dann brauche ich ja nichts mehr zu tun. Das ist nicht die Botschaft des Jakobus. Er schreibt ja nicht, wenn der Herr will, werden wir leben und nichts tun. Oder werden wir leben und auf der Couch rumliegen, sondern er schreibt eben, wir werden dies oder das tun. Und für mich klang das erstmal super vage, dies oder das, ja, was ist das denn? Und wenn wir in den Kontext schauen von diesen Versen, besonders Vers 13, den Kili am Anfang uns gegeben hat, wird das, glaube ich, recht klar, was er damit meint. Dort ist ja die Rede von Geschäftsleuten, die planen, die Handel treiben, die Gewinn machen wollen, die wirtschaften. Und Jakobus kritisiert diese Geschäftsleute nicht dafür, dass sie irgendwie arbeiten oder wirtschaften wollen, sondern er kritisiert sie dafür, dass sie dabei nicht an den Willen Gottes denken und ihren Willen nicht den Willen Gottes unterordnen. Sie ziehen Gott überhaupt nicht in Betracht bei ihren Planungen. Für Jakobus ist es also erstmal gar nicht entscheidend, was genau wir tun, dies oder das, welcher Beruf, welches Projekt, welche Aktivität. Wichtig für ihn ist, dass wir Gott in unserem Denken und in unserem Planen einbeziehen. Dass wir, ich finde dieses Bild der Unterbrechbarkeit sehr schön, dass wir unterbrechbar bleiben für die Pläne, die Gott für uns hat, dass wir manchmal unsere eigenen Pläne zurückstellen, wenn Gott uns einen anderen Weg zeigt. Wir sehen diese Haltung, dass wenn der Herr will, finde ich noch in einer anderen Geschichte in der Bibel sehr eindeutig oder sehr schön, und zwar im Leben vom Abraham. Ihm gab Gott diese große Verheißung, ich will dich zu einem großen Volk machen, in 1. Mose 12. Und zwischen dieser Verheißung und der Erfüllung vergingen 25 Jahre. Und in dieser Zeit tat Abraham genau das, was Jakobus meint. Er plante und lebte sein Leben erstmal weiter, aber unter diesem Vorbehalt und in dem Vertrauen auf Gott. Abraham war ja dann kein Träumer im Leerlauf, er hatte einen Beruf, er war Viehzüchter, war ein Nomade mit großer Verantwortung, zog durch das Land, baute Altäre, pflegte Beziehungen, aber lebte mit offenen Händen auf das Wirken Gottes hin. Und genau das ist es, wozu Jakobus uns auffordert, unser Leben gestalten, aber sich nicht daran festklammern. Planen, aber bereit sein, dass Gott auch dazwischen funken darf. Und natürlich war Abraham nicht immer geduldig oder souverän und hatte auch nicht das komplette Vertrauen auf Gott. Er versuchte ja auch sogar nachzuhelfen bei der Verheißung, wenn wir auf Hagar und Ismael schauen. Und das zeigt uns aber ja auch recht schön, dass auch der Vater des Glaubens Schwächen hatte in seinem Glauben. Aber er kehrte immer wieder mit Vertrauen zu Gott hin. Und am Ende heißt es dann in 1. Mose 15, Abraham glaubte dem Herrn und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und so ist dieses Leben Abrahams eine Ermutigung auch für uns, Wenn wir Pläne schmieden, beruflich, familiär, persönlich, dann dürfen wir das mit vollem Einsatz tun, aber nie ohne die Bereitschaft, dass Gottes Wege auch höher sind als unsere und er da manchmal vielleicht dazwischen funkt. Vielleicht kommt es anders, aber wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Jetzt wird noch der Philipp den letzten Vers, den Vers 16 und 17, mit uns besprechen.
Liebe Geschwister, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Was ist dein Leben? Was ist unser Leben? Was ist unser Leben, wenn du das Gute in dir nicht kennst? Was ist dein Leben, wenn du nicht weißt, wie das Gute in dir zum Ausdruck kommt? Was ist unser Leben schon Nutze, wenn die Welt in uns das Gute nicht erkennt? Nichtig und eitel, ein sinnloser Strudel um sich selbst. In Anbetracht der Ewigkeit so relevant wie ein Atemzug. Ein kurzer Dampf, der sichtbar wird und dann verschwindet. Das Gute zu kennen und nicht zu tun, ist so schlimm wie das Böse zu tun. Wer Gelegenheit hat, Gutes zu tun und tut es trotzdem nicht, der wird vor Gott schuldig. Einmal war ich in Berlin am Hauptbahnhof und saß am Bahnsteig, wartete auf meinen Zug zurück in die schöne Heimat. Ich hatte einen langen Tag hinter mir, es war sehr, sehr anstrengend. Ich war fix und fertig, wollte nur noch nach Hause. Den ganzen Abend davor war ich mit dem Zug angereist, damit ich mir in Berlin keine Unterkunft leisten müsste. Deshalb gönnte ich mir schließlich was Schönes zu essen und wartete nur noch darauf, bis der Zug einfuhr und ich es genüsslich neben einer Serie im Zug essen könnte. Neben mir auf der Bank bemerkte ich einen jungen Mann, ungefähr mein Alter, der immer wieder so zu mir rüber auf mein Essen schielte. Offensichtlich war er viel ärmer als ich, höchstwahrscheinlich obdachlos. Er sprach mich nicht an oder so, also relativ untypisch für Berlin. Aber ich dachte, ich könnte ihn einfach fragen, hey Bro, hast du vielleicht Hunger? Und ihm mein Essen anbieten. Eine einfache Frage, nichts weiter dabei. Aber halt, wenn er jetzt ja gesagt hätte, wenn ich es ihm wirklich hätte geben müssen, was wäre denn aus mir geworden? Schließlich hatte ich ja auch ziemlich Hunger und musste noch die nächsten 4 Stunden allein im Zug verbringen. Und mein Essen war ja auch ganz schön teuer. Ich spürte, dass es auf jeden Fall das Richtige gewesen wäre, es ihm einfach anzubieten oder zumindest nachzufragen. Aber mein Herz war nicht rein. Es war mir mehr wie eine Pflicht als ein offenherziges Geben. Also glotzte ich weiter stupide in mein Handy, schob die Frage immer weiter vor mich auf. Mit der Zeit, noch lange bevor der Zug einfuhr, stand der Mann neben mir plötzlich auf und ging fort. Denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete und ihr tränktet mich. Ich war Fremder und ihr nahmt mich auf. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Wie denken wir über die Dinge nach, die wir nicht tun, aber tun sollten? Hat Gott eine Situation in deinem Alltag geschaffen und du hast sie einfach nicht wahrgenommen, wie vielleicht bei mir am Bahnsteig? Wie oft versäumen wir das Gute in unserem Leben zu tun und achten nur darauf, was wir nicht tun sollten? Im ganzen Kontext der Selbstüberschätzung, die Jakobus in dem ganzen Abschnitt auch kritisiert, können wir auch hier in unserer Großtuerei überführt werden. Allzeit zu meinen, dass wir doch ohnehin schon gut sind und das Gute doch schon die ganze Zeit tun. Kennen wir den, der wirklich gut ist? Und wissen wir, was der vollkommene Wille des Herrn für unser Leben ist? Kennen wir den Willen Gottes und tun ihn nicht? Oder tun wir den Willen Gottes nicht, weil wir Gott und seinen Willen überhaupt nicht kennen? Der reiche jüdische Kaufmann, der ganz selbstverständlich weite Pläne macht und mit Gewinn rechnet. Was könnte der heute sein? Ich dachte da ganz klassisch an mein Studium, an uns, BWLer. Noch bevor wir irgendwelche Kompetenzen erlangt haben im Studium, war das Ziel am Ende unseres Studiums schon klar. Reich werden, möglichst viel Geld zu verdienen. Egal ob mit einer Karriere in einem Konzern oder Unternehmensberatung oder durch die Gründung eines Unternehmens. Letztendlich war das Ziel, irgendwann reich zu sein und ausgesorgt zu haben. Das Problem ist nicht, einen Lebensweg zu gehen, Wünsche und Ziele für das eigene Leben zu verfolgen. Nee. Aber wenn wir daran glauben, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um sein Leben für uns zu geben, um uns aus der Knechtschaft der Sünde und Sklaverei dieser Welt zu befreien. Wenn Jesus in dein Leben kommt und du beginnst an sein Wort zu glauben, wenn er dich in seine Nachfolge ruft, dann geschieht etwas Wunderbares. Dann leben wir nicht mehr nur unser Leben, denn wir sind jetzt ein neuer Mensch, erlöst von Christus und erfüllt von seinem Leben. Unser altes Ich, das nur für sich lebte, ist tot. Ein neuer Mensch in uns wurde zum Leben erweckt, der mit dem Geist Gottes erfüllt, nicht mehr für sich selbst, sondern allein für die Herrlichkeit Gottes lebt. Von dem Zeitpunkt an leben wir mit Gott, für Gott. Und wir beginnen nach dem Willen des Herrn zu fragen. Was Jakobus hier uns im Kern aufzeigen will, ihr plant euer Leben, aber ihr plant es ohne Gott. Ihr geht euren Lebensweg und seid in der Gemeinde, aber irgendwie ohne Gott. Wenn wir nicht wissen, was morgen ist, warum planen wir unseren Tag dann nicht mit dem, der es weiß, der uns geschaffen hat und alles in der Hand hält, der uns über alles liebt, über allem steht, uns Vater und Erlöser ist. Wir sollten nicht Gott einen Platz in unserem Leben zuweisen, sondern beten und Gott unser Leben darbieten für einen Platz in seinem Plan. Jakobus betont, wenn wir versuchen, unser Leben für uns aus eigener Kraft zu planen, unsere persönlichen Wünsche, Ziele und Lebenswege abgeschottet für uns selbst ausmachen und verwirklichen, auch in einzelnen Fragen in unserem Alltag, dann haben wir uns zweifach geirrt. Erstens, wir wissen sowieso nicht, was morgen sein wird, wir haben keine Ahnung. Zweitens, was ist mein Leben ohne Gott im Angesicht der Ewigkeit schon wert? So wie wir vorhin schon gehört haben. Herr, dein Wille geschehe, soll keine leere Floskel sein, sondern unsere Herzenshaltung, die Quelle unserer Motivation und der Ursprung unseres Gebets. Stellen wir uns die Frage, wie sehr wir mit dieser Ausbildung, jedem Studium oder Beruf dem Herrn dienen können? Welcher Wille ist der, der mich am meisten interessiert? Wenn Gott also nicht möchte, dass wir unser Leben getrennt von ihm und seinem Willen leben, was ist dann der Wille Gottes für mein Leben? Wie kann ich durch den Heiligen Geist das Gute und den vollkommenen Willen in meinem Leben erfahren? Zum Glück finden wir dazu hier einiges in der Bibel. Sehr gut. Dankbarkeit. Wir sollen in allem Dank sagen, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus gegen euch. Wir sollen verändert werden durch unsere Erneuerung und Heiligung. Wir sollen den Sohn Gottes gleichförmig sein. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligkeit. Wir sollen Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Gutes tun im Willen Gottes heißt nicht gut gehen. Wer Gutes tut, dem wird nicht allzeit Gutes widerfahren. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Verantwortung vor Gott ist der stärkste Antrieb zum rechten Handeln. Genauso lehrt uns Jakobus, Verantwortung zu übernehmen und das Gute, das er uns in seinem Brief gelehrt hat, auch zu leben. Wahrscheinlich bezieht er sich hier nicht nur allein auf die Selbstüberhöhung, sondern auf alle Verhaltensanweisungen, die er uns bisher in seinem Brief gegeben hat. Hey, ich habe euch gesagt, ihr sollt nicht nur über das Gute und eure Weisheit philosophieren, sondern es soll sich an eurem guten Lebenswandel und an euren guten Werken zeigen. Ihr sollt eure Lust und all eure Glieder kontrollieren, euren inneren Frieden und den Frieden mit euren Geschwistern wahren. Ihr sollt Gott die Treue halten, damit die Welt und eure Geschwister in euch geistliche Vorbilder sehen. Eure irdische Weisheit, die nur den eigenen Vorteil sucht, und eure selbstverliebte Prahlerei soll durch Gottvertrauen und Demut ersetzt werden. Durch eine Weisheit, die selbstlos handelt und Früchte der Gerechtigkeit hervorruft, damit ihr Friedensstifter werdet. Richtet euren Willen, richtet euer Leben nach dem Willen des Herrn aus. Dies alles habe ich euch gesagt. Ihr wisst es jetzt. Wenn ihr nun das Gute kennt und es nicht tut, macht ihr euch schuldig. Es ist eine Verengung, wenn wir diesen Satz nur unter dem gelegentlichen hier und da mal eine Wohltat erbringen verstehen. Gutes tun heißt nicht aus der Eigenmächtigkeit, sondern aus der Gottestreue leben. Nicht aus selbstsüchtiger Selbstüberhöhung, sondern aus der Liebe, die nicht das ihre sucht. Es ist eine geistliche Einstellung, die sich auf das ganze Wesen und Verhalten auswirkt. Damit wir zur geistlichen Reife gelangen, müssen wir, Gläubige, wir Geschwister, das, was wir jetzt gehört haben und kennen, auch umsetzen. Dem BWLer ist das Gute der Maßstab seines eigenen Handelns. Das kleine Ich oder das größere, vergrößerte Ich im Kreise seiner Familie. Der Weise fragt vor und in allem nach dem Willen Gottes. Der BWLer lebt aus seinen Trieben, der Weise aus seinem an den lebendigen Gott gebundenen Gottesgewissen. Aus dem Leben dessen, der wirklich gut ist, nämlich Christus, der Wohnung bei uns macht und sein Leben in uns voll und ganz aufblühen und zum Ausdruck kommen lassen will. Das Gute kennen und nicht zu tun, ist so, als würden wir den lebendigen Gott, der mit seinem Leben in unser Herz gekommen ist, einfach vergessen oder unterdrücken. Nachfolger ist nicht nur zu leben und nebenbei noch irgendwie Christ zu sein. Jesus ist kein Side-Hustle. Genauso wenig wie zu leben und nebenbei wöchentlich 1 oder 2 Euro in einen Hut zu schmeißen. Nachfolge kennt keine Kompromisse, genauso wenig wie das Gute. Ohne Christus sind wir nichts als Feinde Gottes, wie Jakobus drastisch in Vers 4 erwähnt. Getrennt von Jesus können wir nichts tun, weil wir das Gute nicht haben. Wer sind wir ohne Jesus? Was sind unsere Werke, wenn sie nicht aus Jesu Leben in uns stammen? Nichts als Dampf. Was also sollen wir tun? Wir sollen nur eine Sache tun. In Christus bleiben. Am Weinstock verweilen. Aus dem Weinstock leben. Jesu Leben in uns zulassen. Zulassen, dass sein Leben durch uns leben kann und diese Abhängigkeit mit Freude und Demut akzeptieren und annehmen. Amen.